gibt so diese Eisbergtheorie, was bei Sehnenbeschwerden, weil der Eisberg ist ja riesig unter Wasser und nur die Spitze guckt raus. Und die Wasseroberfläche ist quasi dein, ich sag mal, die Schmerzschwelle. Das heißt, alles, was oben drüber ist, das spüren wir. Aber unter der Wasseroberfläche passiert schon ganz, ganz viel. Ja, und über zum Beispiel Trainingsänderungen und so. Der Körper macht es am Anfang mit, aber ich komme immer der Wasseroberfläche immer ein bisschen näher.
Bei vielen Runners ist es leider früher oder später soweit. Die Achillessehne meldet sich und nicht selten hartnäckig. Aber warum eigentlich? Was sind die häufigsten Ursachen? Wie kannst du Schmerzen vorbeugen? Und vor allem, was tun, wenn es anfängt zu zwicken? Für die Antworten auf diese Fragen habe ich diesmal Expertin Sarah Hahn, aka die Gesundheitsheldin, an meiner Seite. Sie ist Sportwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Biomechanik und seit über 17 Jahren Physiotherapeutin. Sie erklärt uns nicht nur, wie die Achillessehne tickt, sondern auch, welche Rolle neue Trainingsreize, Schuhe und der Laufstil dabei spielen. Von ihr erfährst du gleich, warum viele die Reha falsch angehen und welche Übungen wirklich bei Achillessehnenbeschwerden helfen. Wenn du außerdem wissen willst, was alle LäuferInnen unbedingt machen sollten, um ihre Achillessehne gesund zu halten, dann bleib jetzt dran. Ich bin Elliot aus der Redaktion. Viel Spaß beim Hören. Hallo Sarah, willkommen hier bei unserem Podcast. Wie geht's?
Hi Elliot, mir geht's richtig gut. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, freut mich, dass es geklappt hat. Ja, erzähl doch mal was von deiner Trainingswoche. Das frage ich ja immer am Anfang ganz gerne. Konntest du diese Woche, wir haben jetzt Dienstag, schon mal ein bisschen Sport machen? Hattest du irgendwelche Trainingseinheiten, von denen du uns berichten möchtest?
Tatsächlich habe ich diese Woche noch keinen Sport gemacht. Mhm. Das kommt erst heute, aber am Wochenende. Mhm. Ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio, mache da mein Krafttraining und bereite mich tatsächlich auf den Wiedereinstieg ins Laufen vor.
Mensch, was für ein Stichwort. Das ist ja cool. Okay, welche Distanz wird es dann wahrscheinlich?
Tatsächlich einfach nur für mich privat. Ich habe einfach Lust, dass ich loslaufen kann, wenn ich da Bock drauf habe. Und ich hatte jetzt, also auch Physios sind nicht gefeit davor, Verletzungen zu haben. Ich hatte einfach Probleme mit meiner Hüfte und musste da jetzt einfach ein bisschen Reha machen. Mhm. Und bin jetzt quasi in der letzten Phase und will dann wahrscheinlich in den nächsten 4 Wochen irgendwie den ersten Laufversuch mal ausprobieren, ob es gut funktioniert. Und dann geht's hoffentlich wieder los.
Ja, wie lange hattest du jetzt eine Pause?
Relativ lange tatsächlich. Boah, lass mich mal überlegen. Ich glaube, es war jetzt ein Dreivierteljahr.
Okay.
Ja, doch, ein Dreivierteljahr jetzt.
Ja.
Genau. Also, aber das ist ein Sehnenthema. Mhm. Wir sprechen ja heute auch über Sehnenthemen.
Perfekt.
Sehnenthemen dauern einfach lange. Mhm. Ja, kommt immer drauf an, wie sich das so gestaltet, aber es dauert einfach immer.
Ja.
Ja. Deswegen normaler Zeitrahmen, würde ich sagen.
Es ist wirklich ein sehr schöner Übergang hier zufällig passiert. Über Sehnen wollen wir heute auch sprechen, dass die lange zur Heilung dauern, lange mit der Heilung brauchen eher. Das wissen, glaube ich, die meisten schon. Hoffentlich haben nicht alle unsere HörerInnen schon mal Erfahrungen damit gemacht, aber ich nehme mal an, ja, die ein oder andere wird schon darunter sein. Deshalb ja, können, glaube ich, sehr viele Leute jetzt mitfühlen, wenn sie gehört haben, du musst jetzt eine Dreivierteljahr Pause machen. Das ist natürlich der Horror für alle LäuferInnen da draußen.
Das stimmt, das stimmt. Aber es ist tatsächlich auch nicht mein Hauptsport.
Ja, richtig.
Deswegen war es jetzt nicht ganz so schlimm, sondern es ist für mich einfach auch eine Form von Ausgleich. Und ich will einfach auch in der Lage sein, das zu können. Das ist, und vielleicht entwickelt sich da ja raus ja auch so, okay, ich möchte vielleicht dann doch mal einen Wettkampf laufen. Bisher ist es nicht geplant, aber you never know.
Ja, Mensch, ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch viele LäuferInnen, denen du in deiner Arbeit begegnest. Vielleicht fixen die dich ja dann doch ein bisschen an.
Ja, also ich begleite tatsächlich ja auch zum Teil LäuferInnen wieder zurück in Wettkämpfe. Und da ist natürlich manchmal schon, wenn ich dann die Videos und Bilder kriege, denke ich so,
Ein bisschen reizt dich doch. Spätestens nachdem du dann jetzt hier bei unserem Podcast warst, bist du natürlich komplett angefixt.
Ja, bestimmt, ja. Genau, jetzt muss ich erstmal gucken, dass das verletzungsfrei gut funktioniert. Aber da freue ich mich einfach drauf. Ich habe da jetzt Lust drauf, das wieder zu machen. Jetzt passt von der Saison, von der Jahreszeit her, passt
absolut,
perfekt. Habe ich gut getimt.
Ja, dann wünsche ich dir schon mal im Namen der Community, dass du auf jeden Fall schmerzfrei bald einsteigen kannst. Und dass das alles gut
vielen Dank. Ja.
Okay, dann lass uns gerne mal über Achillessehnenschmerzen sprechen. Das ist ja unser heutiges Thema, leidliches Thema, aber leider auch ja super verbreitet. Vielleicht magst du da erstmal so ein bisschen eigene Erfahrungen teilen. Wie häufig begegnen dir dieses Thema denn so bei LäuferInnen vor allem dann in deiner Arbeit?
Also mir persönlich begegnet super häufig. Ich bin aber auch sozusagen von meiner Profession her, beschäftige ich mich super viel mit Sehnerkrankungen, unter anderem auch mit Achillessehnenbeschwerden. Das heißt, ich sehe super viele, auch überproportional viele, würde ich behaupten. Ich würde schätzen, so locker 30-40% der Leute, die mit mir arbeiten, haben Achillessehnenprobleme. Das spiegelt jetzt aber nicht wider, wie häufig das zum Beispiel unter LäuferInnen vorkommt. Es ist immer noch eine der häufigsten Laufverletzungen. Ja. Es ist, glaube ich, so bei 6-17% aller Laufverletzungen sind Achillessehnenbeschwerden. Also es ist eigentlich ziemlich häufig. Je kompetitiver man ist, desto häufiger ist das. Und dementsprechend, ich sehe das in meiner Arbeit fast jeden Tag.
Okay, ja. Haben wir auf jeden Fall genau die Expertin gefunden, um dann mit uns drüber zu sprechen. Ist natürlich einerseits tragisch, dass du so viele siehst, andererseits gut für uns natürlich, weil wir dann hoffentlich einiges lernen können heute. Würdest du sagen, du siehst da auch irgendwie so Muster, dass es da unter diesen LäuferInnen dann so bestimmte Risikogruppen gibt? Ich meine, du hast gerade gesagt, kompetitiv ist auf jeden Fall was, aber hast du da irgendwie noch andere, ja, so Merkmale wahrnehmen können?
Also grundsätzlich ist es so, dass je höher das Laufpensum, das heißt, je weniger Regeneration da ist, kann ein Risikofaktor sein. Ja, muss überhaupt nicht. Es gibt ja auch Mittel- und Langstreckenläufer, die super viel trainieren, die das nicht haben. Aber es ist was dazu beitragen kann. Was ich viel eher sehe, ist, dass es vor allen Dingen mit dem Trainingspensum zusammenhängt, mit Trainingspensumsveränderungen, ja. Das sind eher Dinge, die man häufiger sieht. Und was super häufig vorkommt, wenn man das schon mal hatte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es nochmal kriegt, halt durchaus höher. Das heißt nicht, dass man es nochmal kriegen muss, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher. Aber ich glaube, würde sagen, der Hauptfaktor ist tatsächlich entweder schnell hohe Umfänge gesteigert und schnell den Laufstil gewechselt, ist auch so ein Ding. Also gerade, also es wird ja ganz oft gesagt, oh, wir müssen Vorfuß laufen, weil Vorfußlauf ist so viel toller und besser. Und der hat in Bezug auf Laufökonomie durchaus ein paar Vorteile, aber ein Vorfußlauf ist halt sehr viel belastender für die Achillessehne. Das ist grundsätzlich erstmal nicht schlimm, weil Belastung ist nichts Schlimmes, wenn der Körper damit umgehen kann. Wenn ich das aber sehr schnell ändere, dann habe ich halt sehr schnell sehr viel mehr Belastung für die Achillessehne. Und dann kommt die mit den Anpassungsprozessen einfach nicht hinterher. Deswegen würde ich sagen, ja, hohe Laufumfänge sind ein Faktor, muss es aber nicht sein, wenn ich mich da langsam dran gewöhne. Ja, also wenn ich quasi es schaffe, wirklich Schritt für Schritt die Umfänge zu steigern, die Frequenz zu steigern und das nicht von heute auf morgen mache. Also zum Beispiel, hey, ich laufe eigentlich nur 1-2 Mal die Woche und möchte mich jetzt auf einen Halbmarathon vorbereiten und laufe 4-mal die Woche. Hm. Und das von jetzt auf gleich. Das ist oft was nicht gut funktioniert.
Okay, also du siehst es sowohl bei EinsteigerInnen als auch halt dann bei vielleicht Laufhasen, die dann was Neues probieren wollen, die auf einmal den Ultra, weiß ich nicht, für sich entdeckt haben.
Ja,
also genau. Einfach zu schnell die Belastung erhöhen. Mhm.
Ja, also es gibt Menschen, die dazu mehr neigen und das Genetik spielt auch eine Rolle. Das heißt, wie ist zum Beispiel unser Bindegewebe aufgebaut, ist das eher sehr weich. Ja, dann sind wir eher anfälliger dafür, auch solche Sehnenbeschwerden zu bekommen. Weil grundsätzlich soll die Sehne ja Kraft übertragen. Das heißt, eine Sehne möchten wir eigentlich relativ steif haben. So eine Sehne, die so ganz weich ist, wie so eine Feder, die, also es soll eigentlich eine sehr steife Feder sein, so muss man sagen. So eine ganz weiche Feder, die verliert Energie, weil das, was die Achillessehne eigentlich tut, ist, die Kraft, die wir über den Wadenmuskel generieren, auf den Fuß zu übertragen. Und wenn das Ganze eher wie so ein Gummi ist, dann nimmt das zwar Energie auf, das ist schön, aber es gibt sie nicht wieder ab an den Fuß. Ja, und dann entsteht sehr, sehr viel Stress in der Sehne. Und es gibt eben Menschen, wo das Bindegewebe grundsätzlich weicher ist. Und die sind anfälliger für Sehnenbeschwerden. Das gibt es schon. Wenn man das hat, dann kann man da nicht so wirklich viel gegen tun. Man kann halt damit arbeiten. Das heißt, Menschen, die tendenziell überbeweglich sind, also wenn wir wirklich von Überbeweglichkeit sprechen, also wenn das Gewebe, wenn die Kollagenstrukturen anders sind, die brauchen mehr Regeneration, die müssen langsamer steigern, die können trotzdem laufen, die können trotzdem auch höhere Umfänge laufen, die brauchen aber viel mehr Zeit, um dahin zu kommen, als jemand, der das genetisch einfach nicht hat.
Mhm. Und kann ich das als Laie denn vorher selber wissen oder muss ich mir das von irgendjemandem erstmal, ja, nicht diagnostizieren, aber zumindest darauf hinweisen lassen?
Das kann man eigentlich vorher nicht wissen, weil ich will jetzt auch keine Angst machen vor, oh Gott, ich bin ein bisschen mehr beweglich.
Ja.
Also dieser Zusammenhang ist definitiv nicht da. Mhm. Aber es gibt Menschen, die bestimmte Erkrankungen haben, also wenn die diagnostiziert sind, dazu gehört zum Beispiel das Marfan-Syndrom, die sind einfach von der Kollagenstruktur, also das ist einfach anders aufgebaut. Und die wissen das dann aber auch, ja, dass sie dafür anfälliger sind. Aber so grundsätzlich kann ich das eigentlich nicht wissen. Klar, wenn ich sehr, 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 sehr beweglich bin, also nicht nur ein bisschen mehr, sondern ich kann meine Ellbogen deutlich überstrecken. Es gibt so ein paar Zeichen.
Stimmt, ja.
Ja,
das kennt man.
Dann kann das in die Richtung gehen. Aber ich würde definitiv nicht so weit gehen, oh mein Gott, ich müsste aufpassen,
ja.
Gleich die Achillessehne hat gleich ein Problem. Also so ist es definitiv nicht. Sondern diese Menschen müssen halt ein bisschen mehr aufpassen im Sinne von, dass sie wirklich langsam steigern und da ein bisschen anders rangehen. Ich glaube, dass wenn man das hat, dann merkt man das daran, dass Sehnen sehr schnell reagieren. Oh, ich muss aufpassen, wenn ich das Pensum steige, dann macht die Achillessehne oder die Plantarfaszie macht ein Problem oder das Knie. Also Menschen, die da merken, dass das an vielen Stellen passiert, die sind anfälliger dafür.
Okay. Du hast jetzt hauptsächlich ja von eigentlich Bindegewebe gesprochen. Was ist mit so Fußfehlstellungen? Können die auf unsere Achillessehne, negative Auswirkungen haben?
Da muss man ganz klar sagen, dass die Literatur sagt, man weiß es nicht genau.
Ups.
Ja, okay. Also es wird ja immer propagiert, wenn ich vermehrt einen Knick-Senkfuß habe, also der Fuß knickt mehr nach innen, das ist ganz schlecht für die Achillessehne.
Ja.
Dafür gibt es überhaupt keine eindeutige Evidenz, die sagt, ja, das ist so. Oh. Ja, es gibt viele Untersuchungen dazu, aber so ganz eindeutig ist das nicht. Das widerspricht sich dann auch zum Teil. Die einen sagen, es ist so, die anderen sagen, es ist nicht so. Es gibt ein paar Untersuchungen, die sagen, wenn man sehr viel über die Außenkante abrollt, das ist nicht so gut und nicht so sinnvoll. Aber so richtig, dass man sagt, diese Fußstellung ist ein Problem, das kann man nicht sagen. Und ich finde, das passt auch, wenn man rein logisch darüber nachdenkt, passt das auch nicht ganz. Weil wenn ich mir überlege, ich bin jetzt Läuferin und bereite mich jetzt zum Beispiel auf meinen Halbmarathon vor und 8 Wochen nach Start meines Trainings meldet sich meine Achillessehne. Ich bin 39 Jahre alt. Ich habe 39 Jahre lang kein Problem damit gehabt. Und jetzt auf einmal kommt das. Und ich hatte aber trotzdem den Knicksenkfuß schon die ganze Zeit.
Stimmt.
Ja, dann ist die Frage, ist der Knicksenkfuß wirklich der entscheidende Faktor? Oder ist es vielleicht ein Faktor, der das Ganze jetzt nicht besser macht, aber jetzt auch nicht super entscheidend ist? Also worauf ich hinaus will, ist, wenn ich jetzt in meiner Therapie bin, aus der Evidenz weiß ich, das ist jetzt kein Risikofaktor im Sinne von, das ist die Ursache, wir müssen deinen Knicksenkfuß beheben, dann sind deine Achillessehnenbeschwerden weg. Aber wenn ich natürlich sehe, dass jemand sehr viel Bewegung hat, die sehr, sehr schnell erfolgt, also sehr unkontrolliert passiert, dann habe ich natürlich, wenn wir uns einfach die Sehne vorstellen und ich habe jedes Mal bei jedem Schritt so ein sehr schnelles, es knickt nach innen, es knickt nach innen, es knickt nach innen, dann habe ich natürlich eine ungleichmäßige Belastung in der Achillessehne, die recht schnell erfolgt. Und dann würde ich als Therapeutin schon daran arbeiten, dass das Ganze kontrollierter wird, dass die Bewegung langsamer erfolgt, dass derjenige das besser führen kann. Das würde ich auf jeden Fall machen. Aber ich würde niemals zu jemandem sagen, also mit dem Knicksenkfuß, kein Wunder, dass deine Achillessehne ein Problem hat. Weil so ist der Zusammenhang nicht.
Okay, nicht so eindeutig dann halt einfach.
Man kann leider nicht.
Ja.
Was man aber schon sagen kann, und das ist jetzt aber meine persönliche Erfahrung, bisschen auch aus der Literatur bestätigt, wenn Bewegungseinschränkungen da sind, also in die Beugung im Sprunggelenk, man nennt das Dorsalextension, also wenn mein Fuß steht und mein Unterschenkel nach vorne wandert, wenn ich da von der Beweglichkeit her nicht so gut bin, oder auch im Großzehengrundgelenk, also das Zehen am Ballen, das Zehengelenk, wenn ich da nicht so gut in diese Beugung reinkomme, dann werde ich anders abrollen müssen. Ja, das heißt, dann sieht man sehr häufig, dass die Leute entweder über die Außenkante abrollen oder die drehen dann so die Füße nach außen und gehen dann über die Innenkante. Und das sind schon Faktoren, die dann dazu führen können, dass die Achillessehne ein bisschen mehr Stress bekommt. Ja, das ist gerade mit dem Sprunggelenk, es gibt auch ein bisschen Literatur dazu, dass das scheinbar was sein kann. Und dementsprechend würde ich da immer nachschauen. Und wenn da Bewegungseinschränkungen da sind, würde ich daran auch arbeiten. Weil wir brauchen beim Laufen im Fußabdruck eine gute Beweglichkeit in den Zehen, im Sprunggelenk, damit wir eben dann auch den Vortrieb generieren können und nicht eben über die über irgendwelche Kompensationsmechanismen arbeiten müssen.
Okay, also ein eigentlich gelenkiges Sprunggelenk wäre dann was Positives für uns.
Genau. Also im Sinne von, also man muss natürlich jetzt nicht überbeweglich sein, aber wir müssen ausreichend Beweglichkeit haben. Und ich sehe das immer wieder, dass PatientInnen zu mir kommen, dann vielleicht mal irgendwie umgeknickt sind vor Jahren und da mal eine Verletzung am Sprunggelenk hatten und diese Beweglichkeit ist nie wieder richtig 100% geworden. Ah. Und dann kommen die nach Jahren mit Achillessehnenbeschwerden. Und dann hilft es, diese Beweglichkeit wieder zu verbessern, damit wirklich das Abrollverhalten auch wieder normaler funktionieren kann.
Okay. Ja, also spannend, ne? Also gerade auch so Bindegewebe und sowas hat man ja eigentlich nicht auf dem Schirm, dass irgendwie die Gelenkigkeit da dann doch so eine große Rolle spielt, sondern halt auch so Dinge, die man natürlich selber nicht wirklich wahrscheinlich merkt, die, ja, wofür man dann jemanden wie dich braucht, um vielleicht einen darauf hinzuweisen, dass das vielleicht Faktoren sein könnten, die zumindest das Ganze nicht begünstigen, ne?
Ja. Also wenn ich von Bindegewebe spreche, dann meine ich auch Sehnen, ne? Also das ist ja auch, also ist ja auch eine Struktur, eine Sehnenstruktur. Anders als jetzt Haut oder andere Strukturen drumherum. Also Bindegewebe beschreibt einfach, oder im Endeffekt ist es das Kollagen, das unterschiedlich zusammengesetzt ist und dann halt entweder eine Sehne macht oder halt zum Beispiel Haut macht. Ja,
ja. Okay. Und wenn man jetzt mal ein bisschen von diesem genetischen oder körperlichen ein bisschen weggeht und jetzt wirklich nur auf das Training konkret guckt, du meintest ja, ne, schnelle Steigerung in den Umfängen und so ist was. Gibt es aber auch nochmal bestimmte Trainingsformen, wo unsere Achillessehne besonders doll belastet wird? Also ich denke jetzt zum Beispiel an Intervalle oder so oder vielleicht auch sogar Bergläufe. Gibt es da vielleicht Trainingsformen, die uns zumindest, ja, wo man vielleicht ein bisschen mehr aufpassen sollte, wenn man auch gerade da dann vielleicht schnell Steigerungen oder sowas oder einlegt oder das erste Mal damit anfängt oder so, wenn man vielleicht sogar schon eine leicht, ja, körperliche Neigung dazu hat, dass die Achillessehne das vielleicht nicht so gut abkann?
Ja, also je höher die Intensität ist, also beim Sprint wird zum Beispiel die Achillessehne deutlich mehr belastet, als wenn wir jetzt einen ruhigen Dauerlauf machen. Ja, da ist einfach mehr Belastung drauf. Und deswegen ist ein Intervalltraining in der Regel das anstrengendere für die Achillessehne. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Laufanfängerin bin und ich habe meine ersten, ich kann ein, zweimal die Woche schaffe ich meine 5, 6, 7, 8 Kilometer zu laufen, das geht wunderbar. Jetzt entscheide ich mich, oh, ich möchte mich auf einen Halbmarathon vorbereiten und fast alle Trainingspläne enthalten natürlich auch Tempo-Dauerläufe, enthalten Intervalltraining, um das Tempo dann zu erhöhen, ja, um einfach schneller zu werden im Dauerlauf. Dann würde ich die Intervalle tatsächlich als das Kritischste sozusagen ansehen, weil es einfach sehr belastend ist. Aber nochmal, Belastung ist an sich nicht schlecht, aber dass man damit langsam einsteigt. Mhm. Ja, das heißt, vielleicht nicht direkt, aber das sollte eigentlich ein guter Trainingsplan auch nicht machen, irgendwie mit Sprintintervallen, also was heißt Sprintintervallen, aber mit Intervallen, die dann über 1600 Meter gehen oder sowas. Das ist schon hart.
Ja.
Ja? Sondern eher vielleicht mit kurzen Intervallen einsteigen, mit zum Beispiel 400 Meter Intervallen und erst mal gucken, wie klappt das. Und da sehe ich manchmal auch Trainingspläne, die so vorgefertigt im Internet sind, so ein bisschen kritisch, wenn dann die Steigerungen sehr schnell kommen. Ja, also ich arbeite sehr, sehr häufig damit, dass ich sage, das Level, was du jetzt neu eingeführt hast, dass du das 2 bis eigentlich lieber 3 Einheiten konstant hältst, bevor du in die Steigerung gehst, damit dein Körper Zeit hat, sich dran anzupassen. Also Beispiel würde man aber eigentlich sowieso machen. Wenn ich jetzt mit den 400-Meter-Intervallen anfangen würde, dann mache ich die nicht nur ein, zwei Mal und mache dann direkt andere Intervalle, sondern ich mache die wirklich häufiger, um dem Körper Zeit zu geben, sich daran anzupassen. Und gleichzeitig würde ich zum Beispiel, wenn ich sonst ein- bis zweimal die Woche laufen gehe, und zwar wirklich in einem ruhigen Dauerlauftempo, und ich packe die Intervalle dazu, dann mache ich einmal das ruhige Dauerlauftempo plus einmal die Intervalle. Und wenn das gut funktioniert, dann nehme ich eine weitere Einheit dazu. Oder ich steigere meine Intervalle oder ich steigere meinen Lauf. Aber ich würde nicht alles auf einmal machen. Gerade wenn ich zum Beispiel eine Historie habe von Achillessehnenbeschwerden. Ja? Mhm. Wenn ich die nicht habe, wenn ich vor allen Dingen jung und fit bin, dann geht das meistens besser. Je älter wir werden, das muss man halt auch dazu sagen, je älter wir werden, desto mehr Regeneration brauchen wir. Das merkt, glaube ich, jeder.
Ja.
Ein bisschen älter wird, ich merke das auch.
Ja.
Ja? Und das ist de facto so. Das heißt nicht, dass man mit 40, 50, 60 nicht noch echt gute Zeiten und gute Umfänge laufen kann. Man muss aber das Tempo so ein bisschen rausnehmen und es langsamer machen.
Ja. Also ist Alter irgendwie auch so ein bisschen ein Risikofaktor, der auch gerade was überhaupt wahrscheinlich allgemein Verletzungen angeht. Ne? Wahrscheinlich ist es gar nicht unbedingt nur die Achillessehne, sondern einfach das Verletzungsrisiko steigt.
Nicht unbedingt. Also Achillessehnenprobleme sind vor allen Dingen häufig bei jungen Leuten, aber junge Leute sind auch häufiger kompetitiv, laufen mehr, steigern auch mehr, denken, oh, kriege ich schon hin, läuft. Ja, ältere Leute sind da häufig maßvoller. Das ist jetzt meine Interpretation, ja, warum passiert das? Alter ist da nicht unbedingt ein Faktor, zumindest nicht, wenn ich die Literatur richtig im Kopf habe, ist das jetzt nicht belegt, dass man sagt, ältere Menschen kriegen auf jeden Fall eher Achillessehnenreizung, sondern es ist häufig die jungen Athleten, die das betrifft. Im Alter brauchen wir einfach ein bisschen mehr Zeit an Regeneration und auch für den Muskelaufbau. Ist einfach der Stoffwechsel, verändert sich, der wird ein bisschen langsamer. Das ist voll fein. Man kann nur nicht erwarten, dass man, ich sag mal, von der Steigerung her das genauso schnell hinkriegt wie damals, als man 25 war.
Voll, so. Ja. Ja, das sollten sowieso alle von uns im Kopf haben, aber schon mal gut zu wissen, dass man jetzt per se nicht unbedingt verletzungsanfälliger wird, wenn man vor allem dieselben Umfänge macht. Es geht ja jetzt nicht darum, dass man dann plötzliche Steigerungen oder so macht, unbedingt mit 60 dann auf einmal. Als du so von den Intervallen gesprochen hast, dachte ich natürlich auch gleich daran, was, wenn jemand das als erstes irgendwie, also ne, sich langsam ans Intervalltraining rantastet und dann am besten auch direkt die schnellen Schuhe anzieht. Vielleicht wollen wir auch so ein bisschen über Schuhwerk sprechen. Gibt es da Schuhe, die ja prinzipiell unsere Achillessehne mehr reizen oder ja, gerade vielleicht auch das Thema Sprengung, das ist auch immer so sehr beliebt an der Stelle.
Ja, also wenn man auf Schuhe guckt und du hast jetzt gerade das Wort schnelle Schuhe in so reingebracht, gerade Carbon-Schuhe sind schon ein Thema, ja, weil die einfach steif sind. Das heißt, der Fuß kommt schnell auf den Boden auf. Das ist natürliche Abrollverhalten, wird beeinflusst und das beansprucht die Achillessehne mehr. Da gibt es auch tatsächlich Studienlage zu. Nochmal, mehr Belastung ist jetzt grundsätzlich erstmal nicht schlimm, wenn der Körper sich dran gewöhnen kann. Wenn ich aber jetzt von jetzt auf gleich mir einen Carbon-Schuh zulege und sage, geil, boah, ich laufe nur noch mit dem, dann kann das sein, dass diese Steigerung, jetzt sind wir wieder bei Steigerung, auf einmal steigere ich sehr schnell, weil ich in allen Läufen meinen Carbon-Schuh anziehe. Gut, die meisten Läufer haben mehrere Schuhe, aber wir übertreiben mal.
Ja.
Dann kann es sein, dass die Sehne nicht hinterherkommt. Ja, weil Sehnen sind schlecht durchblutet. Das denkt man erstmal, das ist schlecht. Nee, das ist total gut, weil ansonsten könnten sie nicht so steif sein und Kraft übertragen. Das bedeutet aber auch, dass so ein Muskel zum Beispiel im Muskelzuwachs viel schneller ist, als die Sehne in ihrer Anpassung hinterherkommen kann. Ja, deswegen muss man der Sehne immer ein bisschen mehr Zeit geben. Und bei Schuhen ist ein Carbon-Schuh definitiv das, wo ich sagen würde, ja, den kann man nutzen natürlich, aber auch langsam einführen, wie man auch ein neues Laufpensum langsam einführt, wie man auch eine Laufstilveränderung auf dem Vorfußlauf bitte, bitte, bitte langsam über Wochen und Monate verändert, bevor man komplett da landet. Was Schuhe angeht, wenn es jetzt so ist, dass Schmerzen schon da sind, also die Achillessehne macht schon ein Problem, dann ist mehr Sprengung oft besser.
Ah.
Ja, also Sprengung, also ich glaube, wahrscheinlich wissen alle, was gemeint ist, aber Ferse, der Unterschied zwischen Ferse und Vorfuß. Ja, ja. Weil wir dann, wenn wir im Abdruck sind, weniger Dehnung auf der Sehne haben. Ja, weil die Ferse so ein bisschen erhöht ist. Das heißt, für manche LäuferInnen, die jetzt schon Probleme haben, kann es hilfreich sein, mehr Sprengung in den Schuh reinzumachen, entweder beim Fersenkeil oder halt einfach einen Schuh mit mehr Sprengung anzuziehen. Und plötzlich geht das Schmerzen, das Laufen schmerzfrei. Ja? Okay. Ja. Das heißt nicht, dass man das dauerhaft machen muss, aber es kann ein gutes Tool sein. Ja, und wenn keine Beschwerden da sind, dann darf man gerne ruhig Schuhe mit weniger sprengen. Da bin ich tendenziell eher ein Fan von, weil es natürlicher ist. Und wir haben halt dann nicht diesen langen Weg, wenn wir Rückfußläufer sind, nach unten. Ja, das heißt, der Weg ist länger, was wiederum zu ein bisschen mehr Belastung führen kann. Und je mehr Sprengung wir haben, desto eher tendieren gerade auch Laufanfänger den Fuß weiter vor dem Körper aufzusetzen, weil wir haben ja ganz viel Dämpfung mit dabei.
Stimmt.
Ja, und das wiederum ist was die Achillessehne auch nicht so gerne mag, weil es einfach mehr Belastung bedeutet. Ja, das heißt, weiter unter dem Körper aufzusetzen, unterm Körperschwerpunkt, ist weniger belastend, ist auch laufökonomisch sinnvoller durchaus. Ja, und dementsprechend ist weniger Sprengung dann oft besser. Was noch so ein Faktor ist, das ist mittlerweile nicht mehr so stark, aber es gab mal eine Zeit vor ein paar Jahren, da war der Fersenteil der Sohle sehr, sehr breit, so keilförmig. Und das fand ich gerade für Leute, die eher über die Außenkante aufsetzen, finde ich das super unsinnig. Weil dann der Weg nach innen sehr weit ist, der wird weiter. Das heißt, der Hebel am Fuß wird größer für dieses nach innen kippen des Fußes. Das heißt, es erfolgt meistens auch schneller. Und das ist auch was ich ziemlich unsinnig finde. Da bin ich sehr froh, dass die Schuhindustrie davon wieder weg ist und dass es wieder schmäler wird im Fersenbereich. Das sind so die wichtigsten Parameter. Dann gibt es natürlich verschiedene Schuhtechniken. Also es gibt natürlich sowas wie pronations- und torsionsgeschützte Schuhe. Dann gibt es aber auch Schuhe, die eher versuchen, die Ferse so ein bisschen zu zentrieren. Also was kann durchaus sinnvoll sein. Wenn ich weiß, ich habe sehr, sehr viel Bewegung im Fuß, dann kann das unterstützend sein. Muss aber absolut nicht. Ja, also es ist am Ende, das klingt immer so blöd und abgedroschen, aber der Schuh muss zum Fuß passen.
Ja.
Ja, und der muss bequem sein. Ich finde, wenn man als erstes reinschlüpft, muss man denken, geil, das fühlt sich gut an. Das ist schon mal der wichtigste Parameter. Und dann kommen eben diese paar Sachen dazu, wo man sagen muss, wenn man schon Beschwerden hat, mehr Sprengung. Wenn man keine hat, gerne weniger Sprengung. Und wenn sehr, sehr viel Bewegung im Fuß passiert, dann kann man auch mal darüber nachdenken, so einen Schuh zu nehmen, der so ein bisschen mehr den Fuß führt.
Ah, okay, ja. Und wie würden zum Beispiel Barfußschuhe da so reinspielen? Das ist ja auch nochmal eigentlich ein eigenes Thema, aber da, weil du vorhin meintest, dass Achillessehnen, also prinzipiell bei keinen Beschwerden lieber nah am Boden so ein bisschen bleiben, damit nicht so viel Bewegung drin ist, das würden ja dann genau Barfußschuhe eigentlich auf die Spitze treiben, ne? Dass man quasi gar keine Bewegung durch irgendwelche Sohlen da hat.
Ja, das stimmt, aber auch das ist für mich, das ist ein Trainingsgerät. Das ist so, also wenn jemand Barfußschuhe laufen möchte, dann kann er das tun, aber sehr, sehr langsam einführen, weil unsere Füße sind das nicht gewohnt. Unser Schuhwerk ist so nicht ausgerichtet und ausgelegt. Und das heißt, am Anfang vielleicht mal mit 5 Minuten starten, dann mal 10 Minuten. Und das muss man über Wochen und Monate vorbereiten. Wenn man eigentlich Läufer, Läuferin ist, die 2-3 Mal die Woche auch höhere Umfänge läuft, dann ist man damit Monate beschäftigt, bis man auf Barfußschuhe umstellt. Und die wenigsten machen das.
Ja, man braucht die Geduld, ne?
Man braucht viel Geduld. Und dann ist man eher, ich sag mal, prädestiniert dafür, Probleme zu entwickeln, wenn man das schnell macht. Weil das sind so schnelle Veränderungen und das verändert auch den Laufstil. Man wird mehr in Richtung Mittelfuß oder Vorfuß tendieren, weil über die Ferse wird es einfach wehtun, wenn man mit Barfußschuhen läuft. Und dann hat man einfach mehr Belastung für Achillessehne, für die Plantarfaszie, für die Fußsohle. Und wie gesagt, Belastung ist nichts Schlimmes, aber wenn sie schnelle Änderungen passieren, dann sagt die Sehne häufig, ich bin raus.
Okay, ja. Dann haben wir ja schon eigentlich einiges uns mitnehmen dürfen, was irgendwie eigentlich die Verletzungsprävention betrifft. Aber nehmen wir mal an, wir haben es falsch gemacht. Also wir haben uns schnell gesteigert und haben jetzt das Problem, dass wir irgendwas an der Achillessehne merken. Was sind denn so erste Warnzeichen, bei denen wir hellhörig werden sollten, die wir vielleicht auch ernst nehmen sollten?
Also, Achillessehnenprobleme kommen meistens schleichend. Also das ist nichts, also sehr, sehr selten ist das, dass es so macht und dann ist es da. Dann ist es meistens ein Laufevent.
Ja. Stimmt, kann sein.
Wo halt sehr, sehr viel Belastung ist und man hat sich nicht gut vorbereitet. Aber sonst ist es eher so was Schleichendes und es ist am Anfang, wenn man mal so durch die Phasen durchgeht, am Anfang ist das belastungsabhängig. Das heißt, das kommt meistens eher gegen Ende, manchmal auch erst am nächsten Tag, dass man so merkt, so boah, irgendwie gestern war scheinbar ein bisschen viel, ich merke das irgendwie so ein bisschen steif, tut ein bisschen weh. Vielleicht auch, wenn man draufdrückt, tut es ein bisschen weh, aber im Alltag hat man keine Probleme. Und das sind so die ersten Warnzeichen. Ich bin kein Fan davon zu sagen, oh, bitte hör auf deinen Körper, hör da die ganze Zeit rein. Und bei jedem Zwicken muss man sofort denken, oh Gott, was ist da los? Weil jeder Läufer, jede Läuferin kennt das. Irgendwas zwickt immer mal. Aber solange das keine Methode hat, also im Sinne von, dass man merkt so, ha doch, also wenn ich hier meinen längeren Lauf mache, immer so ab Kilometer 8, wird es so ein bisschen ungemütlich. Und wenn das so 2-3 Mal auftritt, da würde ich hellhörig werden und sagen so, okay, hier scheint irgendwas nicht in Ordnung zu sein. Und dann höre ich immer ganz oft, ja, aber ich habe doch nichts Besonderes gemacht. Warum kommt das jetzt? Weil man nimmt meistens diesen einen Lauf, wo das erste Mal aufgetreten ist und sagt, da muss doch irgendwas gewesen sein. Dann sage ich immer, zoom mal raus, die letzten 8 bis 12 Wochen, was hast du verändert? Hast du was anders gemacht in den letzten 8 bis 12 Wochen? Und da kommen meistens dann doch was zutage, wo man so merkt, okay, weil die Sehne kompensiert sehr, sehr lange. Also es ist wie so eine, ich sage immer, es gibt so diese Eisbergtheorie, was bei Sehnenbeschwerden, weil der Eisberg ist ja riesig unter Wasser und nur die Spitze guckt raus. Und die Wasseroberfläche ist quasi dein, ich sag mal, die Schmerzschwelle. Das heißt, alles, was oben drüber ist, das spüren wir. Aber unter der Wasseroberfläche passiert schon ganz, ganz viel. Ja, und über zum Beispiel Trainingsänderungen und so. Der Körper macht es am Anfang mit, aber ich komme immer der Wasseroberfläche immer ein bisschen näher und ich merke gar nicht, dass eigentlich im Körper schon ganz viel los ist. Und das, was wir spüren an Schmerz, ist eigentlich nur das, was oben rauskommt. Das heißt, in dem Moment, wo ich wirklich merke, jedes Mal, wenn ich mehr laufe, habe ich mehr Beschwerden, dann kommt was, ist schon ganz viel passiert. Das heißt, das ist jetzt nicht, dass ich denke, oh, da kann ich noch rauslaufen, ich probiere mal noch 3 Monate ein bisschen rum. Ja. Das sind 3 Monate mehr, die ich mich in die nächsten Phasen der Achillessehnen-Tendinopathie reinarbeite. Mhm. Und dann dauert es länger, es wieder loszuwerden.
Ja, das ist ein gutes Bild auf jeden Fall mit dem Eisberg. Ist halt tricky, wenn man nicht weiß, was im Körper eigentlich unter der Oberfläche so passiert. Ja. Aber gut zu wissen, dass man auf jeden Fall das dann auch nicht beiseite schieben sollte. Ne? Also sobald man so diese Schmerzen spürt, sollte man reagieren, würdest du sagen?
Ja, also ist A meine Erfahrung, aber da gibt es mittlerweile auch jetzt ein paar neuere Untersuchungen, die einfach mal geguckt haben, was passiert mit so Sehnenerkrankungen, wenn man einfach so Wait and See macht. Also sagt so, mal gucken, vielleicht geht es ja von alleine weg.
Ja,
ja, und Sehnenerkrankungen, die werden besser über die Zeit. Also wenn man es einfach in Ruhe lässt, dann wird es besser. Aber die meisten, ich glaube, es waren bei Achillessehne über 40%, werden nicht komplett beschwerdefrei. Mhm. Alleine, ohne dass man was tut. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man zu den 40% gehört, ist dann doch recht groß.
Fast 50-50.
Ja, das heißt, man sollte was tun, man sollte reagieren, auf jeden Fall.
Okay. Und wenn man jetzt von dem so, sagen wir mal, diesem Trainingsschmerz absieht, gibt es da noch andere Warnhinweise? Also gibt es, spüren manche Leute, ich hatte zum Glück das Problem noch nicht, aber spüren manche Leute auch außerhalb des Trainings die Beschwerden dann recht bald? Oder ist das eigentlich was sich meistens aufs Training begrenzt und deswegen vielleicht dann auch gut ausgeblendet werden kann im Alltag?
Das kommt drauf an, in welcher Phase du dich befindest. Also am Anfang ist das Ganze belastungsabhängig. Es tut weh beim Laufen, vielleicht auch noch am Tag danach, dass man so ein bisschen Anlaufschmerz hat. Also so ganz typisch ist so ein Anlaufschmerz morgens am schlimmsten oder wenn ich länger gesessen habe, so die ersten Schritte sind sehr steif und vielleicht auch schmerzhaft und dann geht es aber eigentlich wieder. Hm. Und dann, wenn ich zu viel mache, dann wird es auch wieder schlechter. Das ist okay. So der Anfang. Und dann steigert sich das dahin zu, dass dann die Laufumfänge, die ich laufen kann, immer kürzer werden. Also dass dann nicht bei Kilometer 8 das auftritt, sondern schon bei Kilometer 4, bei Kilometer 3. Es hält nicht nur einen Tag danach an, sondern vielleicht auch 2-3 Tage danach, dass ich so merke, boah, das ist irgendwie so ein bisschen steif, das tut ein bisschen weh. Dann fängt es auf einmal an, in der nächsten Phase das Treppesteigen doof ist. Alles, was so mit Dehnung zu tun hat, ist irgendwie blöd. Und ich merke so, oh, das wird immer mehr. Und dann auf einmal fängt das an, wenn ich das dann weiter treibe und nicht reagiere, sondern einfach, ah, das läuft sich schon raus. Wird schon. dann fängt es an, dass es auch im Gehen, im Alltag Probleme macht, dass auf einmal meine Gehstrecke limitiert ist. Okay. Ja, oder dass ich dann morgens nicht nur merke, boah, das ist steif, sondern ich muss wirklich humpeln, bis ich wieder in die Gänge komme, muss irgendwie meinen Fuß mehrfach bewegen, bis es besser wird. Bis hin zu, wenn ich das dann weiter ignoriere oder die Therapie vielleicht auch nicht ideal läuft, das muss man ja auch sagen, das kann ja auch passieren, dass dann Ruheschmerz reinkommt. Ja, das wäre dann, also wenn es in Ruhe wehtut, wäre sozusagen, ich sag mal, die höchste Stufe, wo halt wirklich das Ding immer wehtut. Und das sind so die Phasen, in die ich mich sozusagen reinarbeiten kann.
Ja.
Wenn es halt in der Reha, entweder in der Reha überhaupt ganz schlecht läuft oder halt gar keine Reha erfolgt.
Okay. Ja, auf die Reha können wir ja auch gleich kommen. Ich hätte noch eine Frage zu so akuten Maßnahmen. Kann man sowas wie Kühlen, Tapen oder Bandagen und so einsetzen, dann so in der wirklich Frühphase, ne? Nicht, wenn man schon komplett reingelaufen ist. Aber gibt es da irgendwie so Tools, die wir selber erstmal anwenden können, außerhalb halt von dem Reha-Prozess, über den wir ja sicher gleich sprechen werden?
Also, da Achillessehnen-Tendinopathien in der Regel kein oder mit ganz wenig Entzündungsprozessen einhergehen. Also es ist nicht so, dass wir, also wie wir so denken, dass da eine Entzündung drin ist. Meine Achillessehne ist entzündet, das ist de facto bei den meisten nicht so. Es kommt vor, aber bei den meisten ist das eher ein degenerativer Prozess. Das heißt, die Sehne kommt einfach, ne, also durch das Training setzen wir einen Reiz, dann gehen ein paar Strukturen, ein paar Fasern gehen kaputt, der Körper muss sich anpassen und der baut dann neue dahin, zusätzliche dahin und sagt, ah, hier passiert viel Belastung, da packe ich mal mehr hin, weil wir brauchen das, weil derjenige will laufen. So. Wenn ich jetzt aber zu viel mache, dann hat der Körper nicht genügend Zeit gehabt. Das heißt, der ist gerade beim Reparieren und dann kommt der nächste Trainingsreiz und sagt, ah, jetzt ist noch ein bisschen mehr kaputt gegangen. Ah, jetzt hier ist noch ein bisschen mehr kaputt gegangen. Und dann habe ich Teile, die nicht mehr gut funktionieren. Dann macht der Notfallreparatur, dann ist das vielleicht auch alles nur so halb belastbar. Aber das ist jetzt nicht, dass wir da die Riesenschwellung, Riesenrötung oder sowas haben. Das heißt, kühlen ist, kann man machen, wenn es sich gut anfühlt. Mhm. Ja, das ist so ein, kannst du tun, wenn es gut ist, wenn es sich gut anfühlt und den Schmerz ein bisschen hemmt, mach das. Aber es wird für die Heilung der Sehne, spielt es keine Rolle. Genau das Gleiche wie Tapen. Es kann sein, dass es dir hilft, ein Tape zu machen, wenn du zum Beispiel dazu neigst, zum Beispiel mehr in den Knicksenkfuß zu gehen, ein Tape zu machen, was dagegen dich so ein bisschen unterstützt. Dadurch passiert ein bisschen weniger Bewegung und vielleicht limitiert es das Ganze ein bisschen. Aber das wird dir nicht wahnsinnig helfen. Was helfen kann, ist tatsächlich, wenn zum Beispiel auch im Gehen schon Probleme sind, einen Fersenkeil oder mehr Sprengung zu benutzen im Alltag, weil dann weniger Dehnung draufkommt. Gerade bei den Ansatztendinopathien, also ich kann Achillessehenschmerzen in der Mitte haben und ich kann die am Ansatz haben, ja, unten an der Ferse. Und gerade die Ansatztendinopathien mögen keine Dehnung. Die haben oft ein Problem mit Dehnung, werden oft unter Dehnung schlimmer. Das heißt, wenn es am Ansatz wehtut, super wichtig, bitte nicht die Wade dehnen. Okay. Einfach weglassen. Also okay. Es gibt auch welche, die das vertragen, aber häufig macht es das schlimmer.
Okay.
Und auch in der Mitte der Sehne würde ich Dehnungen, also probier es aus, wenn es sich gut anfühlt, geht es. Aber gerade am Anfang würde ich das eher nicht machen, sondern was wirklich gut initial oft hilft, ist ein isometrisches Wadentraining, also gehaltenes Wadenheben. Also einfach an eine Treppenstufe oder einfach auch in der Ebene hinstellen, Ferse minimal vom Boden abheben, so 2 Zentimeter und halten. Mhm. Ja, über 30, 40 Sekunden dreimal machen. Wenn es super schlimm wehtut, beidbeinig, aber wenn es geht, einbeinig, dass wirklich die Belastung auf der Sehne drauf ist. Und das hilft oft tatsächlich, um den initialen Schmerz so ein bisschen runterzufahren.
Okay, ja, dann lass uns da gerne mal ein bisschen reingehen, was so das Training angeht. Wenn wir jetzt in dieser Frühphase sind, könnte man dann mit solchen Übungen quasi schon eingreifen und vielleicht sogar das Schlimmste noch fixen? Also kann man quasi als Laie dann da auch quasi selber aktiv werden, ohne vielleicht auch schon direkt in Physiotherapie zu gehen?
Prinzipiell ja. Das Wichtige ist, dass man das gut steuert. Also ich würde sagen, das Wichtigste ist erstmal ein Belastungsmanagement zu machen. Und das kann jeder auch selber. Mhm. Also sprich, wenn ich merke, immer ab Kilometer 8 bleiben wir dabei, tut es weh, dann macht es Sinn, vielleicht nur 7 zu laufen. Ja, also weil oft wird ja gesagt vom Arzt, wenn man zum Arzt geht, ja, sie müssen eine Sportpause machen. Da bin ich überhaupt nicht der Fan von, außer es ist halt so, ich laufe los und es tut schon weh. Ja. Dann muss ich wohl oder übel die Sportpause in Kauf nehmen. Aber wenn es jetzt ab Kilometer 8 kommt, dann kann ich erstmal 7 Kilometer laufen. Damit ich nicht immer wieder neuen Reiz setze und das Ding wieder neu ärgere.
Ja.
Und wenn das gut funktioniert, dann kann ich damit erstmal arbeiten. Ja, es kann auch sein, dass ich vielleicht noch ein bisschen mehr reduzieren muss oder anstatt 3-mal die Woche nur 2-mal die Woche laufen zu gehen und die 7 Kilometer einzuhalten, um einfach dem Körper ein bisschen mehr Zeit für Regeneration zu geben. Das kann ich in jedem Fall machen. Ja, das heißt Belastungsmanagement. Gegebenenfalls Schuhe mit mehr Sprengung könnten vielleicht ein Thema sein oder halt, wenn das Ding auf Druck empfindlich ist, gucken, dass man ein anderes Schuhwerk wählt, was halt hinten nicht so viel Druck drauf gibt. Das machen die meisten aber tatsächlich intuitiv. Mhm. Gehaltenes Wadenheben geht fast immer. Also dieses, ne, wirklich sich, ich sag mal, einfach nur Fersen, Mini-Stückchen vom Boden abheben, halten, mit gestrecktem Knie, mit gebeugtem Knie, 3-mal 30, 40 Sekunden. Das hilft oft schon. Und dann braucht man halt ein Sehnentraining, so nenne ich das immer. Und Sehnentraining sieht so aus, dass wir die Sehne wirklich belasten müssen, weil viele denken, ich muss mich schonen, ich muss den Fuß hochheben, hochlegen. Davon wird die Sehne aber nicht belastbarer und das Ding muss belastbarer werden. Und dementsprechend müssen wir die trainieren und gerne auch, wenn die Sehne das zulässt, schwer trainieren. Und da braucht man manchmal jemanden, der einem dann hilft, rauszufinden, was ist das? Weil man findet natürlich online super viele Trainings, Programme in unterschiedlichen Intensitäten und dann ist es immer schwierig rauszufinden, was brauche ich jetzt persönlich.
Ja.
Und da ist der Schmerz ein guter Ratgeber. Ja, also wenn man es selber probieren will und sagt, ich will mir nicht Hilfe reinholen, dann gilt für mich immer die Schmerzampel. Das heißt, während des Trainings maximalen Schmerz von 3, auf einer Skala von 0 bis 10. 0 ist gar nichts, 10 ist unerträglich. Ja, ich sage immer, 0 ist, tut gar nicht weh. 1 ist, ich merke, ich habe eine Achillessehne. 2 ist, ich merke, angenehm ist nicht. Und 3 ist, ja, okay, das tut schon weh.
Ja.
So, ja. Also eine 3 wäre okay und nach 24 Stunden muss wieder gut sein.
Okay, ja.
Ja, also es darf auch danach noch so sein, dass man denkt, oh, die Achillessehne hat was gemacht. Aber wenn es nach 24 Stunden wieder gut ist, dann ist die Intensität okay. Ja, und das kann sein, dieses klassische exzentrische Wadenheben, was viele wahrscheinlich schon kennen. Das kann aber auch einfach sein, wirklich, ich sag mal, den Hochweg und den Runterweg, exzentrisch ist ja nur der Runterweg sozusagen, beides zu machen, mit Gewicht, langsam. Und da braucht man häufig Hilfe, um rauszufinden, was brauche ich denn? Also wo genau steht meine Sehne, was hält die aus? Weil wir wollen die fordern, aber nicht überfordern.
Ja, und da würde dann quasi die Physiotherapie ins Spiel kommen, weil ich meine, in den meisten leider Sportarztpraxen kriegt man dann ja nicht konkret so viel Hilfestellung, wie man dann in der Physiotherapie bekommt. Okay, also das wäre dann quasi so deine Aufgabe an der Stelle, dann vor allem auch mit den Leuten herauszufinden, was für Übungen ihnen dann in ihrer Phase helfen.
Genau, das wäre dann das Sehnentraining, aber man guckt natürlich auch nach begleitenden Sachen. Also sind Beweglichkeiten irgendwo nicht da, die wir aber eigentlich brauchen. Wenn wir hatten ja eben schon mal über das Sprunggelenk gesprochen, diese Beugung im Sprunggelenk, die wollen wir natürlich haben. Aber wenn es jetzt zum Beispiel eine Ansatzreizung der Sehne ist, würde ich das am Anfang jetzt erstmal nicht versuchen zu forcieren, weil dann machen wir die ärgern wir dadurch mehr. Langfristig braucht die das aber natürlich. Mhm. Ja, das heißt, es kann sein, dass die Beweglichkeit weiter bearbeitet werden muss. Wir wollen aber natürlich auch gucken, wie sieht es weiter oben aus mit der Kraft? Haben wir da irgendwie Einschränkungen? Haben wir da irgendwie Kraftdefizite? Weil wir brauchen natürlich, also die Wadenmuskulatur braucht natürlich die Unterstützung der gesamten Kette, wenn wir laufen. Das heißt, müssen wir da was vorbereiten? Kann man das vielleicht schon machen? Währenddessen der Fuß noch nicht so viel kann man natürlich andere Regionen schon viel stärker belasten und trainieren.
Mhm, ja. Ja, spannend, weil ich meine, wir haben ja jetzt gerade nur von der Wade gesprochen, aber dann ist die gesamte hintere Muskulatur mit dabei eigentlich.
Ja.
Okay, nicht nur die Wade, die hat dann am meisten Auswirkungen auf die Achillessehne.
Ja, nicht nur, also ja, die hintere Kette auf jeden Fall, aber wenn wir jetzt zum Beispiel beim Laufen im Fußaufsatz sind, ja, dann haben wir ja, der Fuß kommt auf den Boden auf und der Unterschenkel wandert nach vorne. Ja, und dieses Abbremsen macht natürlich auch der Quadrizeps, die Oberschenkelvorderseite. Ja, das macht aber auch ein Teil der Wadenmuskulatur, die dafür sorgt, dass der Unterschenkel nicht so schnell nach vorne fällt, sondern eben langsam und kontrolliert nach vorne kommt. Das heißt, wenn ich einen sehr schwachen Quadrizeps habe oder mal eine Verletzung am Knie hatte und versuche, das Knie so ein bisschen zu schonen, dann kann das auch einen Einfluss auf meinen Fuß haben. Das heißt, ich muss immer nach oben gucken, ist da die Funktion gut? Und dazu gehört dann eben auch die Oberschenkelvorderseite. Habe ich da genügend Kraft? Mag ich da in die Bewegung und in die Belastung reingehen, ja oder nein? Und das Gleiche natürlich auch an der Hüfte. Vermeide ich da irgendwas und dämpfe das irgendwo anders ab? Weil ich sage immer, irgendeiner muss ja machen. Ja? Und es kann natürlich sein, dass aufgrund von Vorverletzungen in der Hüfte oder vielleicht auch ein bisschen im Rücken irgendwas ist, dass ich das nicht so gerne mache. Und dann muss der Fuß ein bisschen mehr arbeiten. Und nach sowas guckt natürlich ein Physiotherapeut auch, das kann ich nicht alleine machen. Also das stimmt. Ist schwer.
Ja, also guckst du dir dann auch schon zum Beispiel den Laufstil an und so oder wie die Person sich halt in Bewegung.
Genau, ja, absolut. Absolut, das habe ich ja, ich habe ja 6 Jahre in der Bewegungsanalyse auch gearbeitet. Da habe ich das sehr, sehr intensiv gemacht und jetzt in den Coachings mache ich das auch immer, dass ich mir das anschaue. Wenn natürlich die Achillessehne super schmerzhaft ist und schon im Alltag Probleme macht, dann muss man ein bisschen warten, weil sonst sieht man im Laufen schon Verhalten und das, das ist normal. Ja, voll. Das ist ja voll schlau vom Körper, dass man da nicht dann voll belastet, sondern da muss man dann für den Laufstil entweder auf alte Videos zurückgreifen, wenn es die gibt. Das ist immer sehr hilfreich. Oder wenn es die nicht gibt, dann gegebenenfalls einfach ein bisschen warten, bevor man das macht.
Okay. Und wie lange kann man sich das so vorstellen? Wie lange ist denn so der Heilungsprozess? Weil wir haben ja gerade schon gelernt, Sehnen sind leider ziemlich hartnäckig. Ja. Wie lange muss man denn dann seine Übungen fleißig natürlich machen? Es ist auch immer wichtig, dass man sie wirklich regelmäßig dann wahrscheinlich macht. Ne? Und sich da an alles hält, was man zusammen abgesprochen hat.
Ja. Also in der Regel, also Literatur geht von 3 bis 12 Monaten aus, ja. Aber da muss man ganz klar sagen, die 3 Monate ist eher die Seltenheit. Und das sind die, die wirklich nach, ich sag mal, 3, 4, 5 Wochen sagen so, ich begebe mich jetzt in Therapie oder beziehungsweise ich mache jetzt was und ich mache ein strukturiertes Training. Die können vielleicht mit 3 Monate Reha auskommen. Die meisten landen eher bei 9 bis 12 Monaten, manche sogar ein bisschen länger. Mhm. Und das Wichtige, was man dabei sagen muss, weil alle, die das hören, denken, oh Gott.
Ja, absolut. Ja. Schocker.
Das ist immer der Schockmoment, wo allen irgendwie alles aus dem Gesicht fällt. Was ich immer ergänze ist, das heißt ja nicht, dass du nach 12 Monaten erst wieder anfangen kannst zu laufen. Sondern das meint, dass du nach 12 Monaten wieder da bist, wo du denn dann hin möchtest. Ja, sprich, in diesen 12 Monaten findet natürlich auch Laufen statt. Vielleicht nicht am Anfang, aber ab der Hälfte meistens schon. Mhm. Ja, dass dann wirklich auch Laufen wieder möglich ist, dass das wieder reintegriert werden kann. Und dafür braucht man dann auch jemanden, der einen begleitet. Weil nur mit Wadentraining an sich ist es nicht getan. Wo viele einen Fehler machen, ist, die machen dann halt ihr Wadentraining und das klappt auch gut. Und das ist das, was man so in Eigenregie, da findet man genug im Internet häufig. Wenn man das steigert, bitte immer steigern. Nicht nur bei 3x15 bleiben und dann immer nicht und steigern. Ewig, ja, genau. Und dann ist es nicht mehr anstrengend. Dann denke ich mir, dann passiert dann auch nichts.
Ja.
Aber den Schritt, den viele nicht machen und den zum Beispiel alle bei mir auch im Training machen müssen, ist, dass wir Geschwindigkeit integrieren. Also das heißt, dass Sprünge dazukommen, dass Landungen gut funktionieren, dass wirklich die Sehne auch mit diesen schnellen Belastungen, die beim Laufen passieren, gut umgehen können. Und das ist ein gutes Training, weil also manche Coaches machen das auch nicht. Jeder soll das machen, wie er es möchte. Aber so meine Erfahrung ist, ich kann das über Sprünge halt sehr, sehr gut dosieren. Weil dann mache ich 3x10, 3x12 Sprünge. Und wenn die Sehne dann schon reagiert und sagt so, nee, das finde ich aber doof, und die Schmerzampel nicht erfüllt ist, dann brauche ich einen Laufversuch gar nicht machen. Weil wie viele Schritte, kennst du deine Schrittfrequenz? Wie viele Schritte machst du in der Minute?
Weiß ich tatsächlich gerade nicht auswendig, weil ich da so ein bisschen rumexperimentiere gerade.
Okay, ja, aber das sind viele. Ja, und wenn du jetzt sagst, ich gehe eine Viertelstunde laufen, dann sind das Hunderte von Schritten, die du gemacht hast. Ja, das heißt, wenn die Achillessehne bei mir im Training bei Sprüngen schon reagiert, dann brauche ich den Laufversuch nicht machen. Weil das sind viel, viel mehr sprunghafte Belastungen, die dazukommen. Und dementsprechend durchläuft es bei mir halt dann noch eine Sprungprogression, erstmal beidbeinig, dann einbeinig, dann mal verschiedene Richtungen. Und wenn das gut funktioniert, dann kann der Laufversuch kommen. Und dann klappt der meistens auch.
Okay, ja. Das muss man dann natürlich irgendwie begleitet machen, weil man wahrscheinlich als Laie nicht weiß, wann man wieder bereit ist für den richtigen Laufeinstieg, ne?
Also wie gesagt, wenn man das sich zutraut, auch mit Sprungtraining zu arbeiten, dann wäre, wenn das Sprungtraining gut klappt, in einbeiniger Variante, dann wäre das so ein Punkt. Aber im Idealfall macht man das mit jemandem zusammen.
Ja. Okay, also könnte man sich aber dann quasi merken, nehmen wir mal an, man hat schon in der Frühphase angefangen, selber sich da wirklich ranzusetzen, hat sich irgendwie was zusammengeschustert, hat den regelmäßig durchgeführt, den Trainingsplan. Quasi, das wäre so ein Zeichen, wenn ich einbeinig schon meine Sprünge absolvieren kann, ohne dass es wehtut, das wäre vielleicht ein Moment, wo ich wieder Umfänge integrieren kann.
Genau, also das ist in der Regel für mich natürlich im Training ist das definitiv der Punkt, wo ich sage, okay, die Sprünge funktionieren, ich kann Kraft steigern, das heißt, ich kann einbeiniges Wadenheben machen mit Gewicht, ich kann die Gewichte steigern, die Sehne macht das gut mit, da ist ein Kraftzuwachs, die Sehne ist weniger druckschmerzhaft, ich habe im Alltag keine Beschwerden mehr. Manchmal ist noch so ein, also ich habe jetzt zum Beispiel kein Problem damit, einen Laufversuch zu starten, wenn die Sehne am Morgen noch so ein bisschen einfach steif ist. Vielleicht nicht ein Schmerz, aber dass man so merkt, ah, das ist noch nicht ganz tutti. Also das heißt, es muss nicht komplett alles super, super, super symptomfrei sein, um den Laufversuch zu starten, überhaupt nicht.
Okay.
Aber es muss deutlich besser sein. Es darf kein Schmerz beim Gehen. Längere Gehstrecken müssen möglich sein. Das heißt, ich muss auch mal eine Stunde, anderthalb spazieren gehen können, ohne dass meine Achillessehne vermehrt darauf reagiert. Und wenn das erfüllt ist, und diese Sprungbelastung gut gehen, dann kann man in den Laufversuch gehen.
Mhm. Ich meine, für mich klingt es jetzt so, wenn ich hier irgendwie 9 Monate meine Achillessehne trainiert habe und meine Wade natürlich, müsste die dann nicht eigentlich stärker danach sein als vorher? Also wieso kommt es dann so oft auch zu Rückfällen, beziehungsweise warum haben so viele Leute denn so lange damit zu kämpfen?
Weil das Training oft nicht so gemacht wird. Also das Training wird oft nicht so gemacht und die Umfänge steigern erfolgt zu schnell und zu viel, weil wir im Kopf haben, und das ist so menschlich, geht mir übrigens genauso, ne? Ich schaffe das auch jedes Mal wieder und denke mir, ja, wenn ich da nochmal drüber nachdenke, hat das Sinn gemacht. Weil wenn ich sag mal, ich habe es jetzt geschafft, meistens, wenn die Leute bei mir anfangen, fangen die mit Intervalltraining an. Das heißt, Intervalle aus Gehen und Laufen. Ja, nicht Sprint, sondern Intervalle von ein lockeres Lauftempo Zone 2. Mhm. Ja, für ein paar Minuten und dann eine Minute gehen, dann noch wieder 2-3 Minuten lockeres Lauftempo, 1 Minute gehen. Ja, so fangen die an, davon machen die 4-5 Intervalle. Wenn das gut funktioniert, dann steigern wir die Intervalle. Und jetzt sagen wir mal, wir sind jetzt schon beim Dauerlauf angekommen, das hat alles gut funktioniert. Dann sind meistens, am Anfang sind die meistens vorsichtig. Und dann kommt der Dauerlauf und am Stück und es geht, weiß ich nicht, 15 Minuten. Und dann denke ich mir, 15 Minuten haben geklappt. Einmal mach ich nächstes Mal 20. Und dann mache ich beim nächsten Mal 30.
Ja.
Ja, aber eine Steigerung von 15 Minuten auf 30 Minuten innerhalb von zum Beispiel, wenn ich 2-mal die Woche laufen gehe, innerhalb von einer Woche, ist eine Steigerung um 100%.
Ja.
Und diese, also das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen. Das ist eine 100% Steigerung. Und ja, aber 15 auf 30 Minuten, come on. Ja, also wenn ich vorher Halbmarathon gelaufen bin, sind 30 Minuten ist nichts.
Ja.
Aber für deine Sehne ist das nicht nichts.
Ja.
Weil du kommst ja aus 9 Monaten nicht laufen vielleicht.
Stimmt.
Und das kriegen wir oft nicht hin, diesen Realitätscheck zu machen und zu sagen, okay, das ist für mich persönlich überhaupt nicht viel in meinem Kopf, aber für die Sehne ist das ein Riesendeal, was ich hier gerade mache. Und da passiert oft der Fehler beim Wiedereinstieg. Das muss man sagen. Also das ist, glaube ich, das ist das eine. Und das andere ist, dass, und das muss man leider sagen, dass in Deutschland gerade Sehnenbeschwerden, dazu gehören auch die Achillessehnenbeschwerden, oft nicht gut therapiert werden. Das ist zu passiv, da wird zu viel rumgeknetet auf der Sehne, auf der Wade. Dann wird ein bisschen Fußstabilitätstraining auf der Weichmatte gemacht. Aber mal wirklich die Wade anstrengend zu belasten, dass wirklich mal bis nichts mehr geht, das machen die wenigsten. Die es machen, super, großartig, so gehört Sehnenreha. Aber das passiert oft nicht und deswegen dauert das so lange. Leute, die zu mir ins Coaching kommen im Online-Bereich, die haben meistens schon sehr viel hinter sich. Und wenn ich denen dann sage, so ab jetzt starten wir los und jetzt sind es halt nochmal 6, bis 12 Monate, dann sagen die, was, ich habe doch schon irgendwie 6 Monate hinter mir. Und muss ich dann sagen, ja, aber das Training war halt leider auch sehr halbherzig und da passiert nichts. Also ein Muskelzuwachs passiert und auch ein Sehnenanpassung passiert nicht, wenn ich da stehe und denke, ich kann dabei noch einen Kaffee trinken. Und eigentlich könnte ich nach 10 Sekunden den nächsten Satz machen, weil meine Wade geht's gut. Toll. Ja, dann ist es, das ist halt hart und das tut mir auch immer leid, wenn ich dann sagen muss, also ab jetzt
starten wir dann. Jetzt geht's richtig los.
Ja, das ist total gemein.
Man muss die Leute natürlich fördern, klar. Also wenn es dann irgendwie, wie du auch gerade meintest, sowas wie Massagen und so sind dann ja wahrscheinlich völlig sinnfrei eigentlich, wenn sich da irgendwie Muskelzusatz, Zuwachs bilden soll und die Sehne gestärkt werden soll.
Ja, also ich meine, wenn es sich gut anfühlt, kann das auch mal hilfreich sein, um so ein bisschen Spannung rauszunehmen und dass man merkt, so, oh, das fühlt sich ein bisschen entspannter an. Als ergänzende Maßnahme, so 5% der Therapie oder so, voll fein. Aber es darf nicht irgendwie 80% ausmachen. Dann haben wir ein Problem.
Okay. Und wie würdest du sagen, ist so die Heilquote, wenn Leute dann bei dir sind? Du hast ja jetzt auch gesagt, du hast sehr schwere Fälle bei dir. Mhm. Wahrscheinlich kommen zu dir dann jetzt meistens nicht Leute, die noch in der Frühphase sind, wo man alles dann noch schön auskurieren kann. Wenn Leute jetzt schon einen langen Leidensweg hinter sich haben, wäre da so deine Einschätzung?
Also bei mir, die Kunden, die sind oft schwerer betroffen, aber so nach, ich sag mal, die meisten, die bei mir sind, sind so irgendwie 9 bis 12 Monate bei mir tatsächlich auch, also im Coaching-Prozess. Und von denen gehen schon so, also alle von denen laufen eigentlich, so 100% sind wieder im Laufen. Dass die wirklich da sind, wo sie final hinwollen, sind vielleicht so 60-70%.
Das ist eine gute Quote, Mensch.
Ja. Liegt aber auch unter anderem daran, dass die meisten, also das ist mein Anspruch, dass die Leute lernen, wie sie es machen müssen.
Ja.
Und wenn du einmal verstanden hast, wie das geht und wenn du dann im Laufen drin bist und auch schon, auch mit Intervallen vielleicht schon arbeiten kannst, dann bist du noch nicht da, wo du hin willst, aber du weißt, wie es geht. Die wissen dann genau, wenn die Sehne reagiert, dann mache ich XYZ, das ist mein Notfallkoffer sozusagen, den ich brauche.
Man lernt sich auch ein bisschen kennen an der Stelle.
Genau. Ne? Und die lernen, das zu managen und dann brauchen die mich am Ende nicht mehr. Ja, aber so, ja, ich würde sagen, 60-70% sind nicht ganz da, wo sie hinwollen, aber eigentlich alle sind wieder im Laufen.
Mhm. Genau. Okay. Das sind auch schöne News.
Ja, aber, ne, also das ist jetzt, na, stimmt nicht. Also 100% wäre gelogen. Ich hatte tatsächlich einmal, da hat das gar nicht funktioniert. Also das muss man ja auch zugeben. Ich kann auch nicht, natürlich bin auch nicht allwissend. Ja, manchmal klappt das auch nicht. Da war das wirklich, wirklich hartnäckig. Da war eine Plantarfaszitis noch dazu. Und es waren super komplex.
Ja.
Das war schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Der konnte überhaupt keine geschlossenen Schuhe tragen.
Boah.
Für Jahre schon davor.
Oh, okay, wow.
Und den haben wir nicht wieder ins Laufen gekriegt. Das ist besser geworden, ja, sodass der Alltag besser ging, aber das hat nicht geklappt, den wieder ins Laufen zu kriegen. Okay. So, dann muss ich mich korrigieren. Ja. Ganz wundern sind es nicht.
Also Learning-Leute da draußen nicht ewig warten, sondern am besten früh reagieren, damit das nicht sich Jahre zieht.
Ja,
dann lass uns doch gerne noch in die Prävention gucken. Das ist natürlich auch super interessant für die Leute da draußen, die noch keine oder hoffentlich niemals Probleme haben. Was sind so präventive Maßnahmen, außer natürlich den Umfang nicht zu schnell zu steigern? Das haben wir ja jetzt schon mitnehmen dürfen, dass wir auch im Training natürlich viel steuern dürfen, was uns da zugutekommt.
Ja. Ich glaube, das wollen die meisten LäuferInnen nicht hören. Krafttraining. Krafttraining, bitte macht Krafttraining.
Wurde gesagt.
Bitte, bitte. Ein Ganzkörperkrafttraining. Es muss nichts Fancy-mäßiges sein. Es muss nichts Wildes sein. Ganzkörperkrafttraining, wo einfach der gesamte Körper gestärkt wird. Sowas, ne, dass wir sowas wie Kniebeugen oder von mir aus im Fitnessstudio Beinpresse, Beinbeuger, Beinstrecker. Also, dass einfach die Beinmuskulatur stark ist und dazu gehört dann auch ein Wadenheben. Mhm. Ja, also in der Prävention. Aber Läufer müssen stark sein. Und nein, dadurch geht dir nicht die Ausdauer flöten und deine Zeit wird dadurch auch nicht schlechter. Ich weiß noch, ich hatte einmal eine Kundin mit Achillessehnenbeschwerden, super ambitionierte Läuferin, schon jenseits der 60, läuft noch Marathon, Achillessehnenbeschwerden.
Mhm.
Und hatte noch eine andere Sehnengeschichte. So, sehr, sehr drahtige Frau, da war, also die hat noch nie in ihrem Leben Krafttraining gemacht.
Krass.
Und also immer nur so ein bisschen, so ein bisschen halt, ne? Und ich sagte, wir machen jetzt Krafttraining und kein Laufen, weil bei der war das wirklich auch sehr schlimm und sehr akut. Dann haben wir wirklich Krafttraining gemacht. Er hat mir gesagt, aber macht mich das nicht langsamer. Ich habe gesagt, ich verspreche dir, wenn du wieder anfängst, bist du schneller als vorher. Ich so, und dann haben wir da echt das Krafttraining durchgezogen, ein halbes Jahr. Und dann ist die wieder einen Laufversuch gestartet und die kam wieder und hat gesagt, Sarah, ich habe es dir ja nicht glauben wollen, ne? Aber ich bin jetzt irgendwie 5-mal gelaufen. Mein Pace ist besser. Was war los? Ich will doch gar nicht gelaufen. Wie kann mein Pace jetzt besser sein? Ich so, ja, weißt du, wenn du halt Kraft hast, dann geht das halt auch absolut, besser. Absolut, ja. Klar, in kurzen Umfängen, ne? Keine Frage, ne? Wir waren da jetzt noch nicht bei, keine Ahnung, einer Stunde laufen oder so. Aber wenn du genügend Kraft hast, macht dich das prinzipiell schneller und macht dich vor allen Dingen weniger anfällig für Verletzungen. Da gibt es gute Untersuchungen, dass ein anstrengendes Krafttraining, bitte, bitte, bitte anstrengend, ja? Das darf nicht so sein, dass du danach denkst, oh, also 5 oder 6 Wiederholungen hätte ich aber noch geschafft. Mhm. Ja? Sondern es muss wirklich anstrengend sein, nah am Muskelversagen, muss nicht bis zum Muskelversagen gehen, aber nah dran. 1 bis 2 Mal die Woche sollte drin sein.
Ja.
Ja, das ist eine gute Verletzungsprävention.
Voll. Mhm. Ja, ich meine, wir befürworten das ja auch immer. Wir versuchen den Leuten ja auch immer nahezubringen, dass Krafttraining einfach dazugehört zum Lauftraining. Leider war man so mitgehangen, mitgefangen. Wenn du mit dem einen richtig anfängst, dann musst du das andere auch machen. Deswegen so ist gut, dass du das hier nochmal bestätigst, auch gerade was die Verletzungsprävention angeht. Das ist ja auch was uns dann vielleicht ein bisschen mehr motiviert als, ich meine, gut, die Pace motiviert auch sehr viele Leute. Aber wenn man dann nochmal hört, dass das Krafttraining auch vor Verletzungen schützt, das ist natürlich dann einfach ein Deal. Total. 2 zum Preis zum 1, deswegen let's do it, Leute da draußen auch. wie sieht's aus mit sowas wie Lauf-ABC, also so Dingen, die dann eher was am Lauf, an der Lauftechnik feilen, sind die da wahrscheinlich gar nicht so relevant?
Gezieltes Techniktraining macht vor allen Dingen dann Sinn, wenn man was verändern will. Okay. Also wenn ich zum Beispiel von Rückfuß auf Mittelfußlauftechnik umstellen möchte, ja. Aber auch gerade wenn ich sagen will, ich will meine Laufumfänge deutlich erhöhen, ich will da was verändern, dann kann es durchaus mal Sinn machen, sich den Lauf an sich anzugucken. Und ein Lauf-ABC kann einem helfen, die Lauftechnik und damit auch die Laufökonomie zu verbessern. Und wenn das weniger anstrengend ist für den Körper, hat er natürlich auch mehr Kapazitäten. Von daher würde ich da jetzt gar nicht sagen, dass das gar nichts bringt. Ich würde es aber auch nicht überbewerten.
Okay.
Ja, weil es gibt aus meiner Sicht nicht den einen Laufstil, der perfekt ist, sondern es muss zum eigenen Körper passen, es muss zu einem selber passen. Aber gerade wenn ich sowas sehe, wie sehr weit den Fuß vor dem Körperschwerpunkt aufzusetzen, das ist für die Achillessehne nicht besonders gut, das ist für Laufökonomie nicht besonders gut, weil dann bremse ich sehr stark, bevor ich wieder beschleunigen kann. Das geht sehr auf die Sehnenstrukturen, dieses Abbremsen. Und da kann einem Lauf-ABC auf jeden Fall helfen, mehr unter dem Körperschwerpunkt aufzusetzen, das zu lernen. Den Kniehub zu lernen, ja, dass ich das gut hinkriege. Das sind schon Sachen, wo das unterstützen kann. Es ist nicht der Hauptpunkt, also Krafttraining sehe ich definitiv als deutlich gewichtiger an, aber es kann definitiv ein guter Ergänzungspunkt sein.
Okay, ja, also gut, Krafttraining an erster Stelle, dann wäre das Lauf-ABC ein bisschen weiter hinten, aber schadet auch nicht. Mich interessiert auch noch, was kann überhaupt Faszientraining und sowas wie Yoga vielleicht auch, so diese klassischen Dehnübungen, können die irgendwas bewirken, Positives für unsere Achillessehne?
Nee, also kurz gefasst, nee, okay. Lang gefasst, Faszientraining. Ich finde es schwierig, im Englischen heißt es Foam Rolling.
Das stimmt, ja.
Ja, finde ich viel sinnvoller, weil du rollst über eine Schaumstoffrolle. Ja, und genau das tut es. Ich rolle da drüber und ich bringe Druck auf das Gewebe. Was das macht, ist, wenn man sich da so in die Studienlage reinfuchst, ist, dass man kurzfristig weniger Schmerz spürt. Ja, also das heißt, es kann irgendwie Schmerz so ein bisschen rausnehmen. Bitte niemals auf der Achillessehne rumrollen, wenn dann auf der Wadenmuskulatur. Mhm. Ganz wichtig, ja. Weil Sehnen, die ein Problem haben, mögen Kompression oft nicht. Also Druck. Und wenn ich darauf rumdrücke, bitte nicht machen.
Ja.
Ja. Aber dass das wirklich was verändert, auch zur Vorbeugung, wir sind ja bei der Prävention. Nee. Also dann mach lieber ein Krafttraining, ja. Aber Faszientraining selber nicht. Yoga oder Dehnungen. Ich finde bei Dehnungen immer, was will ich denn erreichen mit der Dehnung? Das ist immer die spannende Preisfrage. Möchte ich mehr Beweglichkeit, also weil Beweglichkeit fehlt, dann kann ein Mobility-Training, wo Dehnung vielleicht auch ein Part davon sind, sehr sinnvoll sein. Dann muss es aber von der Intensität her auch passen. Also wenn ich da, ich sag mal, so ein bisschen Wadendehne in der Schrittstellung mache für 30 Sekunden, das fühlt sich gut an. Mhm. Kannst du machen. Also ich habe da überhaupt nichts dagegen, aber das, man darf nicht erwarten, dass dadurch tatsächlich irgendwie eine Anpassung in den Strukturen passiert. Dann brauche ich hohe Intensität, lange Zeit in der Dehnungsposition, um wirklich eine Anpassung zu bekommen. Und das brauche ich eigentlich nur, wenn ich da ein Thema habe. Also deswegen eingangs das Testen, habe ich da überhaupt ein Problem? Wenn ich super beweglich bin, dann muss ich keine Dehnung machen. Voll. Dann kann ich die machen, wenn es sich gut anfühlt, so als Entspannung und Regenerationstool. Wenn sich das für mich gut anfühlt, dann kann ich das tun. Aber man braucht es nicht zwingend. Und das Gleiche gilt auch fürs Yoga. Ich mache super gerne Yoga, also ich mag das sehr gern. Ja. Aber es ist nichts, was man als Läufer zwingend braucht.
Ja. Verstehe. Ja. Ja. Da ist das Krafttraining dann halt einfach an erster Stelle und das müssen wir jetzt alle akzeptieren.
Ja, genau. Schön. Ich weiß, dass das so schwierig ist, weil viele sagen, ja, dieses stumpf irgendwelche Wiederholungen machen, das macht mir halt keinen Spaß. Ja. Ich verstehe das total. Aber es ist halt einfach, gerade wenn man sagen, ich will das doch ein bisschen ambitionierter machen, der Körper braucht einfach die Kraft, um das auch umsetzen zu können. Und wenn ich meine, mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Die meisten, die das als Hobbyläufer machen, sind, haben Vollzeitjob, vielleicht noch Familie und sonstige Dinge. Da muss ich ja gucken, wie kriege ich meine Trainingseinheiten unter. Und dann mach lieber ein Krafttraining als das Yoga, wenn es wirklich sehr, sehr knapp ist.
Voll, ja. Spielen Warm-up und Cooldown da auch noch eine Rolle? Also da dachte ich jetzt vielleicht wegen, weil wir über Überlastung gesprochen haben, ob man dann quasi ohne Warm-up vielleicht den Körper zu schnell da in die Belastung reindrückt. Nicht unbedingt, weil ich denke, dass das Dehnen so hilfreich ist, sondern vielleicht eher, weil der Körper dann noch nicht so ganz warm ist.
Ja, wobei ich Warm-up gerne eher so sehe, dass man beim Warm-up will ich ja A, einmal den Kreislauf ein bisschen hochfahren. Das würde ich mit Dehnung jetzt nicht hinkriegen. Stimmt. Ja. Und das Zweite, was ich möchte, ist den Körper auf die Belastung vorbereiten, die kommt. Ja. Das heißt, im Krafttraining zum Beispiel finde ich es durchaus sinnvoll, am Anfang den Kreislauf ein bisschen hochzufahren. Das kann zum Beispiel über Radio oder die ganzen Kardiogeräte sein. Und dann würde ich, wenn ich mich wirklich schwer belaste, die einzelne Übung, ob das jetzt Bankdrücken oder was auch immer ist, oder Kniebeugen mit weniger Gewicht machen, um dem Körper zu zeigen, hey, gleich geht's los, gleich machen wir schwere Kniebeugen, bereite dich schon mal drauf vor. Und das Gleiche kann ich im Laufen natürlich auch machen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Intervalle mache, finde ich es total sinnvoll, vorher ein Warm-up zu machen. Ne, dass ich vorher 5 oder 10 Minuten habe, wo ich in einem lockeren Tempo den Körper darauf vorbereite, dass er weiß, gleich, wir laufen jetzt. Ja, das kommt jetzt gleich. Das wäre für mich ein geeignetes Warm-up. Dehnungen braucht es da gar nicht großartig, ja, sondern eher, ich sag mal, in der gleichen Übungsform bleiben, sozusagen. Okay. Und das würde ich definitiv machen, gerade bei hochintensiven Einheiten so eine Eingangsphase haben, wo man eben langsamer, ganz, ganz locker läuft, wo der Körper merkt, okay, A, Kreislauf fährt hoch, B, das ist die Belastung, die wir gleich machen, okay, los geht's.
Mhm. Ja, ergibt total Sinn. Okay, also ich habe, glaube ich, immer schon an der Stelle mitgenommen, Krafttraining ist das A und O, wenn wir uns schützen wollen vor Achillessehnenbeschwerden. Vielleicht auch nochmal so als Fazit, was hast du vielleicht noch so für 3, sage ich jetzt mal, Tipps für LäuferInnen, die vielleicht schon eine empfindliche oder ein bisschen gereizte Achillessehne haben? Was können sie vielleicht tun im Training, im Alltag, um das Ganze nicht schlimmer zu machen, sondern im Idealfall vielleicht sogar zu verbessern?
Ja, also ich glaube, wir haben über fast alles davon schon gesprochen, würde ich behaupten, oder noch alles. Das Erste ist ein Belastungsmanagement und das kann man selber machen. Ehrlich mit sich selber sein, nicht denken, das läuft sich schon raus. Wenn das ab einer bestimmten Belastung im Laufen kommt, reduzieren. Einfach Laufumfänge reduzieren. Wenn es so ist, dass du nicht mehr laufen kannst, dann das auch wirklich weglassen. Ja, aber man muss es häufig nicht gerade am Anfang, sondern man kann reduzieren und dabei dann erstmal bleiben. Ja, dass man wirklich diese Schmerzspitzen, diesen Reiz, den man setzt, dass man den eliminiert, wenn es geht. Manchmal, wenn der Schmerz schon sehr fortgeschritten ist, dann geht das nicht. Dann kann man nur, ich sag mal, Schadensbegrenzung erstmal betreiben. Ja, aber Belastungsmanagement ist so, so wichtig und das kann jeder machen. Ja, das Zweite ist, man kann das erstmal so ein bisschen selber mit Belastungsmanagement und dann langsam wieder steigern. Wenn das gut funktioniert, dann ist fein, dann war es vielleicht eine kurze Episode und dann ist gut. Wenn das nicht funktioniert, dann würde ich mir recht schnell innerhalb von 4-6 Wochen Hilfe reinholen. Unterstützung reinholen. Es geht einfach schneller. Es geht einfach schneller. Und da auch bitte penetrant sein. Wenn der Arzt sagt, so hier, weiß ich nicht, Sportpause 6 Wochen und dann sehen wir uns wieder. Gucken, darauf bestehen, dass ihr Physiotherapie bekommt. Wenn ihr die nicht bekommt, dann wäre das, was ich jetzt sage, dann einfach in den sauren Apfel beißen und die Hilfe halt selber bezahlen. Ja. Ich weiß, dass das nervig ist und ich weiß auch, dass das nicht jeder kann. Und das ist Kacke. Es ist Kacke, dass wir diese Unterstützung dann über das Krankenkassensystem nicht bekommen. Ja, aber Hilfe reinholen macht es einfach schneller.
Ja.
Ja. Und wenn ihr die Hilfe schon habt, ja, dann muss das Ding anstrengend sein. Mhm. Ja, entweder limitiert euch der Schmerz, das kann am Anfang auch sein. Also das ist beim Wadentraining sowas. Manchmal ist es am Anfang noch nicht anstrengend, weil der Schmerz kommt. Das ist fein. Schmerz geht immer vor. Ne? Wenn es weh tut, hören wir auf. Ne? Also diese besagte 3. Und dann ist das Ziel, dass wir da hinkommen, dass wir ausbelasten können. Ja, weil auch das ist eine Steigerung. Das heißt, ein Training machen, was anstrengender wird. Ja, und das auch beim Physio einfordern, falls der das nicht tun sollte. Also das kann ich nur dazu raten, steht für euch selber ein. Hoffentlich wisst ihr jetzt, Achillessehnen müssen belastet werden. Nicht überbelastet, sondern es muss die richtige Dosis sein, aber die müssen belastet werden. Fordert das ein, dass ihr da die Unterstützung bekommt, die ihr braucht.
Ja. Ja, wunderbar. Ich glaube, da hast du uns nochmal sehr, sehr schöne Abschlussworte gegeben und ich fand sowieso das gesamte Gespräch sehr schön. Und ja, dann darf ich mich an der Stelle schon mal für deine Zeit und Expertise bedanken. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt, Sarah. War mir ein inneres Blumenpflücken.
Danke, dass ich da sein durfte. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Sehr schön. Wenn unsere HörerInnen jetzt noch gerne Anlaufstellen hätten, wo kann man dich finden? Was hast du dann noch für sie in petto? Erzähl doch gerne mal.
Also, mich findet man im Internet eigentlich überall unter dem Wort Gesundheitsheldin, sowohl auf Instagram, wo ihr kostenlose Inhalte bekommt. Auf YouTube gibt es ein paar Sachen unter dem Thema Gesundheitsheldin. Gerade nicht so viel Aktuelles, muss ich ehrlich gestehen. Meine Website ist auch gesundheitsheldin.de. Da findet man auch viele Tipps. Und wenn man möchte, kann man natürlich auch mit mir als Coach zusammenarbeiten. Ich begleite viele Menschen in Bezug auf Achillessehnenschmerzen, aber generell fast alle läuferrelevanten Überlastungsbeschwerden. Alles, ich sage immer alles so rückenabwärts. Das ist so meine absolute Expertise, wo ich sehr, sehr viel mit den Leuten zusammenarbeite. Also das heißt, wenn jemand tatsächlich sagt, ich möchte das nicht alleine machen, ich habe niemanden vor Ort, wo ich das machen kann, dann ist natürlich auch das eine Option.
Ja. Prima, das kommt natürlich alles wie immer in die Shownotes dieser Folge und damit sage ich auch an euch da draußen danke fürs Zuhören ganz bis zum Schluss. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Abo da auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und dann hören wir uns nächsten Freitag wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin bleibt gesund und keep on running.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.